Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 41. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Mein Name ist Selma Garter und ich spreche hier wie immer mit
Dana Valentina. Ich bin Juristin aus Hamburg.
Wir sprechen in diesem Podcast ungefähr einmal im Monat mit Frauen über Recht und über feministische Themen im Recht. Und heute haben wir uns mal wieder ein ganz tagesaktuelles Thema rausgegriffen. Schon lange keins mehr gehabt, aber jetzt haben wir wieder eins. Und zwar wird es heute gehen um die Kindergrundsicherung. Über dieses Thema, über diesen Gesetzesentwurf sprechen wir später mit unserem Gast, der Steuer- und Sozialrechtsexpertin Dr. Franziska Vollmer.
Ja, und bevor wir mit ihr sprechen, können wir uns wie immer versuchen, einen kleinen Überblick zu verschaffen über das Thema. Und da stellt sich natürlich die Frage Kindergrundsicherung. Was hat es damit eigentlich genau auf sich? Wir haben uns ein wenig schlau gemacht und können, glaube ich, schon so vorweg spoilern. Es ist ein relativ kompliziertes Thema, das auch für uns als zwei Juristinnen gar nicht so super easy zu durchdringen ist, sondern wo auch wir uns wirklich konzentriert hinsetzen mussten und auch diesen Gesetzentwurf studieren mussten, um zu verstehen, worum es genau geht. Was man vielleicht jetzt schon mal so vorwegnehmen kann, es geht ganz offensichtlich bei der Kindergrundsicherung um Leistungen für Kinder. Es geht vor allen Dingen darum, Kinderarmut zu begegnen mit solchen Leistungen. Und solche Leistungen, die dieses Ziel verfolgen, gibt es auch derzeit schon. Da kann man unterscheiden. Es gibt die einkommensunabhängigen Leistungen. Ich denke mal, die allermeisten von uns kennen das Kindergeld. Das ist so eine klassische einkommensunabhängige Leistung. Und dann gibt es daneben aber auch noch einkommensabhängige Leistungen. Und eigentlich wird es da dann schon so ein Stück weit komplizierter. Diese Leistungen sind vielleicht auch weniger unter unseren HörerInnen bekannt. Es gibt etwa den Kinderzuschlag. Das ist eine finanzielle Leistung, die erwerbstätige Eltern bekommen können, die eher ein unteres Einkommen haben, ein sehr niedriges Einkommen haben, die also vielleicht gerade noch für sich genug selber verdienen, aber es jedenfalls nicht mehr reicht mit den Kindern gemeinsam. Und da gibt es diesen Kinderzuschlag, den man dann bekommen kann, um dann auch für den gesamten Bedarf der Familie aufzukommen. Und gerade diese einkommensabhängigen Leistungen, die treten teilweise in Konkurrenz miteinander, mit anderen Leistungen, zum Beispiel auch mit der Leistung des Wohngeldes und werden auch aus diesem Grund kritisiert. Und sie werden auch dafür kritisiert, das ist eins der großen Probleme, auf die das Kindergrundsicherungsgesetz jetzt reagieren möchte, das derzeit vorliegt im Entwurf. Die bestehenden Leistungen, die werden gar nicht unbedingt von allen in Anspruch genommen, die einen Zugang zu dieser Leistung haben könnte. Das heißt, wir haben es hier auch zu tun mit einem Problem, das man beschreiben kann als ein Zugangsproblem zum Recht. Also es gibt rechtliche Regelungen, rechtliche abgesicherte Leistungen, die werden aber gar nicht in Anspruch genommen. Und wir wollen uns natürlich heute mit unserer Expertin Dr. Franziska Vollmer anschauen, warum ist das eigentlich so und wie könnte man es auch besser machen.
So sieht's aus. Ein Entwurf, der jetzt schon vorliegt, um es irgendwie besser zu machen. Wie gesagt, es ist kompliziert, es wird nicht immer in Anspruch genommen. Im Einzelnen müssen wir uns das, glaube ich, mit der Expertin nochmal alles genau angucken. Aber der aktuelle Vorschlag für ein Bundeskindergrundsicherungsgesetz knüpft eben genau daran an und möchte es irgendwie besser machen. Im Gesetzesentwurf selbst gibt sich die Bundesregierung drei zentrale Ziele, die dieses Bundeskindergrundsicherungsgesetz erreichen soll. Nämlich erstens, es soll, du hast es gesagt, vor Kinderarmut schützen und mehr Teilhabechancen für Kinder schaffen. Es soll durch die Kindergrundsicherung mehr Geld direkt bei den Kindern ankommen. Verdeckte Armut soll besser aufgedeckt werden und behoben werden und es soll für die Familien leichter werden, die ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch zu nehmen. Ich denke, wir werden uns genau diese Ziele jetzt gut im Hinterkopf behalten, wenn wir uns diesen Gesetzesentwurf anschauen mit unserer Expertin und auch natürlich danach fragen, inwiefern er geeignet ist, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick auf den Stand des Gesetzgebungsvorhabens. Dana, wie sieht's da aus?
Also es gibt einen Entwurf der Bundesregierung, der ist letztes Jahr im September beschlossen worden, 2023. Es gab auch schon die erste Beratung im Bundestag. Das war im November 2023. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, dass es dann im parlamentarischen Prozess demnächst weitergehen könnte. Es ist aber eben auch kein ganz unumstrittenes Thema. Das haben wir auch im letzten Jahr schon sehen können. In 2023, einige erinnern sich vielleicht noch so dunkel, im Sommer gab es da ziemlich öffentlich ausgetragene Streitigkeiten zwischen dem Bundesfinanzminister Lindner und der Bundesfamilienministerin Paus. Das heißt auf jeden Fall auch ein ja politisch sehr kontroverses Thema.
Genau, und über diesen Entwurf, der eben jetzt gerade, wie du sagst, in der Beratung war, möchten wir jetzt sprechen mit unserer Expertin Dr. Franziska Vollmer. Liebe Franziska, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Franziska, wir machen das hier bei uns im Podcast immer so, dass wir eingangs unsere Gäste näher vorstellen, damit unsere HörerInnen auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und deswegen möchte ich auch dich jetzt zunächst einmal vorstellen. Du bist derzeit Vorsitzende der DJB-Kommission zum Recht der sozialen Sicherung und zum Familienlastenausgleich. Du bist Juristin, hast studiert in Tübingen, Marburg und Göttingen, wobei du zunächst mit einem Studium Generale reingestartet bist in Tübingen, das dich auch schon zum Thema der Frauenforschung geführt hat, bevor du dann in das eigentliche Jurastudium in Marburg und Göttingen eingestiegen bist. Du hast eine verfassungsrechtliche Promotion geschrieben, die auch zu deinem Arbeitsschwerpunkt passt im Sozial- und Steuerrecht. Und zwar hast du dich beschäftigt mit dem steuerlichen Ehegattensplitting. Dann hast du dein Referendariat in Berlin absolviert und bist im Jahr 1999 im Bundesfamilienministerium in Berlin in die Berufstätigkeit gestartet und hast dort bis Ende 2023 als Referatsleiterin gewirkt, hast inhaltlich zu zahlreichen steuer- und sozialrechtlichen Familienfragen gearbeitet und auch ganz grundlegende Reformen begleitet. Relativ zu Beginn deiner Tätigkeit im Bundesministerium warst du auch einmal Abgeordnet von 2002 bis 2005 als Mitarbeiterin an das Bundesverfassungsgericht. Und du bist auch schon sehr lange im Deutschen Juristinnenbund aktiv, nämlich Mitglied seit 1999. Du hast ganz viele Jahre mitgearbeitet in der Kommission, der du heute vorsitzt, nämlich von 2001 bis 2009 und dann auch nochmal von 2013 bis 2015. Und jetzt seit unserer letzten Wahl, seit 2023, legst du also als Sozial- und Steuerrechtsexpertin den Fokus auf dein Engagement und das vor allem in der Rolle als Vorsitzende der Kommission zum Recht der sozialen Sicherung und zum Familienlastenausgleich.
Liebe Franziska, wir möchten mit dir ja heute über ein rechtspolitisch aktuelles Thema sprechen, über den Vorschlag der Bundesregierung zur Einführung einer Kindergrundsicherung. Und ganz zu Beginn möchte ich dich mal fragen mit der Bitte um eine knappe Antwort. Was hältst du so ganz grob gesagt von dem Vorschlag, der gerade vorliegt?
Ja, also ich teile ganz grundlegend die Ziele, die mit dem Vorschlag verfolgt werden, dass die Leistungen für Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen oder sogar ohne Einkommen besser werden und vor allem auch, dass der Zugang einfacher wird. Ich befürchte allerdings, dass mit dem Vorschlag, der jetzt vorliegt, der Zugang nicht für alle Kinder einfacher wird und er deswegen im Grunde das Anliegen, was er verfolgt, nicht erfüllen können wird.
Was ist denn eigentlich das Problem, das mit dem Gesetz für die Einführung einer Kindergrundsicherung angegangen werden soll?
Ja, also ich denke, das eine große Problem ist die Frage oder die politische Haltung, die Leistungen für Kinder seien nicht hoch genug. Sie in ihrer jetzigen Höhe halten sie nicht das Versprechen von Chancengerechtigkeit, von Startchancengerechtigkeit, sodass ein großes Anliegen insbesondere auch des Familienministeriums war, dort zu besseren Leistungen zu kommen, die sich allerdings im Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung letztlich nicht durchsetzen ließen. Also das Gesetz enthält so gut wie gar keine Leistungsverbesserungen und wird deswegen dieses Ziel nicht erreichen können. Im Gegenteil, den Deutschen Juristinnenbund treibt sehr um, dass nicht alle Kinder in der Kindergrundsicherung bedacht werden sollen, insbesondere die große Gruppe aus dem Bereich Asylbewerberleistungen soll nicht berechtigt werden für die Kindergrundsicherung und muss sogar mit Leistungskürzungen rechnen, denn bisher gibt es auch im Asylbewerberleistungsgesetz einen Sofortzuschlag, der am Anfang der Legislatur eingeführt worden ist, und der soll ersatzlos für diese Gruppe gestrichen werden.
Okay, das heißt, wir können eigentlich schon mal festhalten, wer bis hierhin oder bislang gedacht hat. Es wurde ja auch im Hintergrund immer mal gestritten über bestimmte Beträge, 2 Milliarden, 12 Milliarden, da haben sich Lindner und Paus ja öffentlich auch sehr behagt. Wer also auf der Grundlage angenommen hat, dass es auch um mehr Geld für Kinder geht, muss jetzt schon mal lernen, es geht nicht um mehr Geld. Also der Entwurf sieht nicht vor, dass wirklich substanziell mehr Mittel oder mehr Leistungen dann bei den Kindern am Ende ankommen. Was will er denn sonst? Also was bringt er denn dann?
Ja, also die zweite Überlegung und das zweite große Problem auch ist, dass wir ein sehr komplexes Leistungssystem haben, und da sollten Verbesserungen, also es sollte einfacher gestaltet werden. Das ist das Ziel. Wichtig ist vielleicht, dass man da eine ungefähre Vorstellung kriegt, wie das System im Moment ist. Wir haben zum einen die Gruppe, wo die Familien gar kein Einkommen oder wirklich sehr geringe Einkommen haben. Jedenfalls reichen sie für die Familie gar nicht aus. Die sind derzeit im Bürgergeldbezug. Da kriegen die Eltern und die Kinder zusammen eine Leistung, eben das Bürgergeld. Und dann haben wir Familien, die so kleine bis mittlere Einkommen haben, vielleicht hohe Mieten haben. Die haben die Möglichkeit, den Kinderzuschlag zu bekommen und gegebenenfalls auch ergänzend Wohngeld. Das heißt, die eine Gruppe wird mit einer Leistung bedient, dem Bürgergeld, und die andere Gruppe muss derzeit, wenn sie knapp dran ist, häufig zwei Leistungen parallel beziehen, nämlich den Kinderzuschlag und das Wohngeld. Wir haben in dem Bereich Kinderzuschlag, Wohngeld, und das ist vielleicht das größte Problem, was wir im Moment haben, ein Problem mit der Inanspruchnahme. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass nur 30-40% der Kinder die Leistung überhaupt erreicht. Also dass ganz viele den Anspruch gar nicht geltend machen. Das ist natürlich ein sozialpolitischer Skandal, der im Grunde von der Koalition ebenso wie von ganz vielen Familienverbänden und Parteien seit Jahren kritisiert wird und wo eine Lösung für gesucht werden soll.
Und kann man sagen, woran das liegt, dass diese Leistungen nicht, abgerufen werden oder dieser Anspruch nicht geltend gemacht wird?
Naja, man geht im Grunde davon aus, dass ein Problem ist, dass die Antragstellung und überhaupt der Versuch, die Leistungen zu beziehen, dass das zu kompliziert gestaltet ist. Also beim Kinderzuschlag und Wohngeld fängt es damit an, dass man zu zwei Behörden gehen muss, dass man bei beiden Behörden nach unterschiedlichen Kriterien sein Einkommen und seine Wohnkosten nachweisen muss, dass man viel, also jetzt beim Kinderzuschlag zum Beispiel alle halbe Jahr den Anspruch geltend machen muss. Das ist der eine Bereich. Es ist sehr aufwendig und auch schwierig nachzuvollziehen, und manchmal dauert auch die Bearbeitung lang. Und das andere Problem, was eine Rolle spielen kann und wird, wir wissen nicht genau, wie doll, ist, dass Familien denken, sie müssten irgendwie ohne Sozialleistungen zurechtkommen. Also, dass sie das Gefühl haben, das ist nicht gut, wenn sie Sozialleistungen brauchen, sich stigmatisiert fühlen und das versuchen eben ohne geltend zu machen. Ganz manchmal kann auch letztlich dann eine Rolle spielen, lohnt sich das, der Aufwand im Verhältnis zu dem, was dabei rumkommt. Das ist ja auch immer ein bisschen unsicher. Das sind, denke ich, die große Gruppe der Gründe, ja.
Und man muss ja auch erstmal wissen, dass man den Anspruch hat, nicht? Also
völlig richtig, ja.
Ich würde gerne bei dieser Stigmatisierungswirkung, die du angesprochen hast, noch einmal einhaken, weil das ist jetzt so etwas, wenn ich an das Kindergeld denke, als eine Leistung, die wir vielleicht auch so kennen oder schon mal von ihr gehört haben, da hat man ja diese stigmatisierende Wirkung nicht unbedingt, ne? Leute beantragen Kindergeld, da wundert man sich jetzt vielleicht erstmal nicht oder geht jedenfalls auch bei der Beantragung nicht davon aus. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was der genaue Hintergrund dieser Leistung ist, warum es dann vielleicht bei anderen Leistungen wie dem Kinderzuschlag diese Stigmatisierungswirkung geben kann.
Ja, also das ist eben auch der große Unterschied. Das Kindergeld ist eine Leistung, die nicht vom Einkommen abhängig ist, in dem Sinne, dass ich nachweisen muss, ich habe wenig Einkommen oder hohe Mietkosten oder so, sondern ich kann das Kindergeld quasi einfach beantragen und bekomme es, unabhängig davon, wie meine persönliche soziale Situation ist. Und deswegen wird es nicht, gar nicht als stigmatisierend erlebt. Also habe ich noch nie gehört, dass jemand damit eine Schwierigkeit hat. Zumal das auch noch mit Steuerfragen zusammenhängt, aber das würde ich hier gar nicht vertiefen wollen. Insbesondere das Bürgergeld, da ist es natürlich am bekanntesten, ist eine Leistung, wo ich nachweisen muss, wie die Wohnkosten genau sind. Es wird geprüft, ob die Wohnkosten angemessen sind. Ich muss nachweisen ganz genau, wie mein Einkommen ist und wann ich es bekommen habe und ob ich was zurückgeben musste. Also ich muss sehr viel nachweisen. Manche sagen, man muss sich nackt machen, um die Leistungen zu bekommen. Und das wird eben stark als stigmatisierend erlebt. Ich denke, auf der Grundlage sind auch Leistungen entstanden, wie Kinderzuschlag und Wohngeld. Also gerade beim Kinderzuschlag gibt es diese Argumentation, die Familien sollen nicht nur wegen der Kinder Bürgergeld beanspruchen müssen. Und deswegen sehen wir für sie den Kinderzuschlag vor. Also dadurch wird zum einen natürlich das Bürgergeld nochmal stigmatisiert, weil man sagt, das ist eine besonders schlechte Leistung. Wir wollen jetzt hier die bessere Leistung für euch. Aber es kommt natürlich der ganze Begründungszusammenhang schon vor. Es ist heikel, Sozialleistungen zu beziehen. Da denke ich, bräuchten wir eine ganz andere öffentliche Diskussion, gerade von Regierungs- und Politikseite, dass es immer in Ordnung ist, seine Sozialleistungen voll auszuschöpfen. Genauso wie es in Ordnung ist, Steuervergünstigungen voll auszuschöpfen. Da sind wir leider noch nicht so weit.
Also ich habe jetzt tatsächlich richtig was verstanden, vielleicht zum ersten Mal. Und ich möchte es kurz wiedergeben, um sicherzugehen, dass ich dich falsch verstanden habe. Also es ist wie so eine Staffelung eigentlich der Sozialleistungen. Wir haben das Bürgergeld, was eigentlich so eine Leistung, ein Paket für alles ist. Das deckt dann alles ab sozusagen für die Familie, die Bürgergeld im Bürgergeldbezug ist. Und dann haben wir auf der nächsten Stufe oder wie auch immer diejenigen, die eigentlich grundsätzlich nicht im Bürgergeld sind, aber kleine und mittlere Einkommen haben, die aber vielleicht aufgrund der Mehrbelastung, die Kinder einfach finanziell bedeuten, dann doch zu wenig Einkommen haben, um es zu stemmen. Und das ist ja auch ganz naheliegend. Man braucht eine größere Wohnung, wenn man Kinder hat und so weiter und so fort. Und die können dann beantragen, um nicht ins Bürgergeld zu rutschen, in Anführungszeichen, Kinderzuschlag, Wohngeld, um sozusagen da auf eine Art aufzustocken. Und dann gibt es noch das Kindergeld. Das kriegen einfach alle bedarfsunabhängig, in Anführungszeichen, einkommensunabhängig. Und was du uns jetzt geschildert hast, was mir total einleuchtet, ist, dass es damit einhergeht, natürlich irgendwie auch so eine Hierarchisierung der Leistung des Kindergeldes irgendwie völlig selbstverständlich. Das bekommen alle. Und das Bürgergeld ist eben das, was so ein bisschen bäh ist. Da will man nicht drin sein. Und Kinderzuschlag und Wohngeld ist ja sowas irgendwie in der Mitte, um nicht in den Bürgergeldbereich zu rutschen. Ja. Ist das richtig so?
Ja, so kann man es gut ausdrücken.
Jetzt gab es ja mal politische Diskussionen oder es wäre ja auch naheliegend zu sagen, naja, wir gestalten das Ganze so aus wie das Kindergeld gerade. Was spricht da eigentlich dagegen? Also Kindergeld gerade nochmal einfach eine Leistung, die wirklich einfach zu beantragen ist und die alle gleichermaßen bekommen.
Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist nämlich eigentlich spannend und ich würde hier auch drei Sätze ausholen, weil wenn man sich überlegt, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir im Moment sind, dann ist es so, dass seit die Grünen schon seit über 20 Jahren und viele andere Verbände auch an dieser Idee einer Kindergrundsicherung arbeiten. Und es hat sich vor vielleicht 15 Jahren oder 12 Jahren ein Bündnis Kindergrundsicherung gegründet, die relativ breit aufgestellt waren und die gefordert hatten in der Größenordnung 600 Euro für jedes Kind. Also eine Leistung so einfach wie das Kindergeld. Für jedes Kind werden 600 Euro ausgezahlt. Das ist natürlich für Familien mit hohen Einkommen nicht nötig. Ja, da ist es eigentlich ja in Ordnung, dass die Eltern für die Kinder aufkommen. Und das wollte man kompensieren, indem man gesagt hat, die 600 Euro können ja dann von den Eltern versteuert werden. Und wenn die Eltern mittlere oder hohe Einkommen haben, dann müssen sie eben ein bisschen wieder zurückgeben. Trotzdem war der Vorschlag so, dass er extrem teuer gewesen wäre, weil er eben für alle Kinder ein wirklich ordentliches Leistungsniveau geschaffen hätte. Und eine große Steuerreform zu machen, bei der man roundabout 20 Milliarden Euro einnehmen müsste. Also ich sage das jetzt mal nur so als Hausnummer. Das war in den letzten Jahren oder auch in den letzten 10 Jahren weitgehend indiskutabel. Dafür gab es überhaupt gar keine politischen Mehrheiten. Und deswegen hat sich das Bündnis Kindergrundsicherung, aber auch die Parteien der Ampelkoalition, die ja alle so eine Idee hatten, wir machen was für Familien, ja, haben sich eigentlich alle darauf verständigt, dass sie sich für eine einkommensabhängige Leistung einsetzen, wo das Einkommen von den Familien geprüft werden muss und es eben nicht für alle Kinder die gleiche Leistung gibt. Letztlich nur aus Kostengründen.
Genau, das heißt, es gab eigentlich ja durchaus schon inhaltliche Vorschläge, die eine wirkliche Kindergrundsicherung gewesen wären. Und so wie ich es jetzt bislang verstehe, scheitern diese Ideen aber letztlich daran, dass sie Geld kosten. Und das Kindergrundsicherungsgesetz, der Entwurf, so wie er jetzt vorsieht, setzt an verschiedenen anderen Punkten an. Vielleicht jetzt mit dem Blick auf die derzeitige Rechtslage können wir jetzt uns ja vielleicht so ein Stück weit zuwenden dem konkreten Entwurf. Was ist nämlich genau geplant? Es klingt auf den ersten Blick so, als würden da viele neue Instrumente kommen mit dem Gesetz. Also ich habe viele interessante Begrifflichkeiten da auch schon gelesen, von Kindergarantiebetrag bis Kinderzusatzbetrag. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was soll dieser konkrete Gesetzentwurf denn jetzt eigentlich verändern? Welche Leistungen werden da neu dazukommen? Welche werden wie gebündelt?
Ja, also vielleicht erstmal darauf technisch geantwortet. Und dann können wir es inhaltlich versuchen, nochmal zu beleuchten. Letztlich ist es so, dass das Kindergeld, was jetzt eine Leistung ist, die alle unabhängig vom Einkommen bekommen, dass das in dem künftigen Gesetz als Kindergarantiebetrag praktisch unverändert beibehalten wird. Das heißt, das neue Kindergrundsicherungsgesetz würde Anfang sagen, also der erste Bestandteil, den alle Kinder kriegen, ist eben dieses Kindergeld, jetzt neu benannt, und das wird es weiterhin nach dem Einkommensteuergesetz geben, ohne dass da irgendwas geändert worden ist. Der zweite große Bestandteil der Kindergrundsicherung soll sein der sogenannte Kinderzusatzbetrag. Das ist im Grunde der Kinderzuschlag. Also der ist in seiner Ausgestaltung wenig verändert. Bis auf einen riesigen Unterschied, und über den müssen wir dann sprechen. Der Kinderzuschlag wird, wie ich es beschrieben habe, derzeit nur für Familien gewährt, die nicht Bürgergeld beziehen. Also fast ausschließlich, gibt immer auch Ausnahmen, aber der Kinderzuschlag knüpft eben jetzt oberhalb vom Bürgergeld an. Während in Zukunft die Botschaft sein soll, alle Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen sollen diese zusätzliche oder diese Leistung für Kinder bekommen können, sodass eben auch Bürgergeldfamilien, also die jetzt, wo jetzt die ganze Familie im Bürgergeld ist, künftig die Eltern im Bürgergeld sein werden und die Kinder im Wesentlichen über den Kinderzusatzbetrag und das Kindergeld ihre Leistungen erhalten sollen. Wenn man sich jetzt überlegt, was passiert da, ist eben der eine große und schwierige Punkt, dass die Bürgergeldfamilien künftig zu zwei Stellen gehen müssen. Sie müssen für die Eltern das Bürgergeld wie bisher bei den Jobcentern beantragen und sie müssen zusätzlich bei der Familienkasse diesen einkommensabhängigen Kinderzusatzbetrag für die Kinder beantragen.
Wow. Also wenn sich jetzt, ja, also wow, ich glaube, wir müssen es nochmal so ein bisschen vielleicht noch klarer machen oder mir noch klarer machen. Also erstmal haben wir jetzt schon gelernt, materiell ändert sich nichts in dem Sinne, dass nicht mehr Geld für irgendeine Gruppe vorgesehen ist oder für irgendwelche Kinder, deren Eltern in eine dieser Kategorien fallen, die wir hier rausgearbeitet haben. Und für die Familien, die im Bürgergeldbezug sind oder für die Eltern, die im Bürgergeldbezug sind, wird es wirklich schlechter, weil vorher haben sie alles aus einer Quelle bekommen. Jetzt müssen sie für die gleiche Höhe der Leistung eigentlich an zwei Stellen gehen und separat beantragen. Einmal Geld für sich, Bürgergeld, und einmal Geld für die Kinder, sogenannte Kindergrundsicherung. Wie sieht's aus in der zweiten Gruppe, also die Familien mit den kleinen und mittleren Einkommen, die nach derzeitiger Rechtslage theoretisch Wohngeld und Kinderzuschlag beantragen könnten, wird für die irgendwas einfacher?
Also im Grunde von den Leistungen her verbessert sich für die auch nichts. Die Leistungen werden auch nicht höher sein und sie werden weiterhin die eine Leistung bei der Familienkasse beantragen müssen und das Wohngeld bei der Wohngeldstelle. Was der Gesetzentwurf vorgesehen hat, ist ein sogenannter Kindergrundsicherungscheck, mit dem versucht werden soll, die Leistung leichter an die Familien zu bringen. Es heißt sehr, ja, aus meiner Sicht euphemistisch, wir kommen von der Hohlschuld zur Bringschuld. Also der Staat bringt die Leistungen zu den Eltern und zu den Familien. Das Problem ist, dass der Kindergrundsicherungscheck mit Daten arbeitet, insbesondere mit Steuerdaten arbeitet, die für die Beantragung der Leistung und für die Gewährung der Leistung gar nicht relevant sind. Also das heißt, er kann nur so eine Richtung geben, kommt für dich in Betracht oder nicht in Betracht. Aber er wird, und auch das ist noch gar nicht ganz sicher, aber wenn er dann läuft, nicht mit den entscheidenden Daten arbeiten. Und insofern sehe ich das skeptisch und habe ein ganz eindeutiges Prä darauf, dass wir lieber unsere Bemühungen in die Unterstützung bei der Inanspruchnahme der Leistung, bei der Beratung, bei der Erklärung von den Bescheiden und sowas helfen sollten, als dass wir solche digitalen Instrumente einführen, die für die eigentliche Leistungsbewilligung und Gewährung nicht maßgeblich sind.
Das Inanspruchnahmeproblem, das du jetzt gerade geschildert hast, als auch sozialpolitischen Skandal, das zeigt ja auch, dass wenn wir jetzt die geltende Rechtslage uns angeschaut haben, wir es hier mit einem Zugangsproblem zu tun haben. Also die rechtlichen Maßnahmen, die es gibt, eben nicht in der Form auch für alle erreichbar sind, was natürlich diesem Ziel, das du uns geschildert hast, der Chancengleichheit, der Staatschancengleichheit von allen Kindern nochmal so ganz evident zuwiderläuft. Also das finde ich wirklich sehr beachtlich. Siehst du denn, wenn man sich das beides jetzt so gegenüberstellt, diese Vision eines wirklichen Kinder, einer wirklichen Kindergrundsicherung durch so eine neue, also viel besser ausgestattete Kindergeldleistung auf der einen Seite und das, was der Entwurf jetzt bietet auf der anderen Seite, siehst du da überhaupt Möglichkeiten, wie man diesen Entwurf jetzt noch retten könnte? Also wie man da Stellschrauben drehen könnte, um da mehr rauszuholen für die Chancengleichheit der Kinder?
Also ich sag mal so, die regierungsinterne Diskussion um die Frage, ob die Leistungen verbessert werden oder nicht, die scheint abgeschlossen zu sein. Also es scheint so zu sein, dass die FDP, die ja auch sehr stark darauf bedacht ist, dass auf gar keinen Fall irgendwo Steuern erhöht werden, was wir eben bräuchten, um verschiedene von den gegenwärtigen und auch kurzfristig hinzugekommenen Problemen zu lösen, da das abgelehnt ist, glaube ich auch, dass es zu Leistungsverbesserungen nicht kommen wird. Das wäre das eine, was man aber in dem Gesetz natürlich machen könnte. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, dass ich glaube, dass das sich Verlegen auf etwas wie den Kindergrundsicherungscheck oder sowas weniger bringen wird, als zu sagen, wir brauchen mehr Personal für die Beantragung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme der Leistungen. Also da könnte man theoretisch innerhalb des Gesetzes versuchen, den Schwerpunkt nochmal zu verlagern. Ich glaube auch, wenn wir überlegen, was wir jetzt brauchen, ist es eher was wie eine Werbekampagne. Ja, nehmt die Leistungen in Anspruch. Es gibt vernünftige Leistungen, die könnten besser sein, keine Frage. Aber kommt erstmal, wäre mit Sicherheit besser. Ich glaube, dass der Entwurf mit was angetreten ist, was man jetzt letztlich nicht umsetzen kann. Der Entwurf möchte ja die Geschichte erzählen, alle Kinder kriegen die Kindergrundsicherung. Entweder das Kindergeld oder zusätzlich den Kinderzusatzbetrag. Das ist die Geschichte, die der Entwurf erzählt und die auch irgendwie so klingt, dass man sie spontan möchte. Es klingt irgendwie gut. Und faktisch ist es aber so, dass wir eine Teilung behalten von Kindergeld und Zusatzbetrag. Und damit ist letztlich die Auswirkung vor allem, dass die Bürgergeldfamilien zusätzlich zu dem Bürgergeld für die Eltern den Zusatzbetrag für die Kinder beantragen werden müssen. Und deswegen glaube ich, dass das Grundkonzept so nicht weiterhilft und wir was viel Größeres bräuchten.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir natürlich gerne zum Schluss mit dir jetzt nochmal gezielter drauf gucken möchten, was es eigentlich bräuchte. Du hast jetzt viel natürlich immer schon angedeutet und auch genannt, aber vielleicht nochmal gebündelt zum Schluss. Wir haben verstanden, das, was da jetzt vorliegt, das ist es nicht. Das ist nicht der große Wurf. Wie sähe der große Wurf aus, der dir vorschwebt?
Der große Wurf ist meines Erachtens, dass wir in eine Diskussion eintreten, dass es einheitliche Leistungen für Familien und für andere Menschen geben muss, deren Einkommen für ihre normalen Bedarfe und für das Wohnen nicht ausreichen oder nicht so sehr gut ausreichen, so dass wir sagen, sie sollen zusätzliche Unterstützung bekommen. Das heißt, mir schwebt letztlich vor, dass wir ein einfaches Sozialrecht machen, in dem Leistungen wie Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld zusammengefasst werden und nicht durch neue Leistungen nur umgebaut werden. Wir bräuchten eigentlich eine gemeinsame Leistung. Denn im Moment ist es so, dass wir ja nicht nur den unterschiedlichen Lebensverhältnissen Rechnung tragen. Der eine hat schwankende Einkommen oder hat Schulden oder hat Wohnkosten, die plötzlich wegfallen oder sich deutlich erhöhen oder so. Das sind Lebensverhältnisse, auf die muss eine Leistung reagieren. Aber im Moment ist neben dieser Frage der riesige Aufwand, weil wir die verschiedenen Leistungen immer miteinander in Ausgleich bringen müssen. Ja, wir haben dieses Zauberwort der Schnittstellenprobleme. Wir haben wahnsinnig viele Schnittstellenprobleme zwischen den Leistungen. Mal muss man die eine auf die andere anrechnen oder umgekehrt. Und unser Ziel muss eigentlich sein, diese Schnittstellenprobleme nicht zu verändern. Das tut der Entwurf, sondern die wirklich zu reduzieren oder wirklich zu minimieren. Und ich denke, da wäre ganz viel zu tun. Das setzt aber voraus, und das will ich hier auch ganz deutlich sagen, das setzt voraus, dass die Bundesregierung und dann auch der Bund insgesamt, aber auch Länder und Kommunen wirklich zusammenarbeiten. Denn dann muss man rausgehen aus einem Ressortdenken. Man muss rausgehen aus, die Leistung bezahlt aber der und diese Leistung bezahle ich. Und wirklich sich zusammen überlegen, was eine sinnvolle Lösung wäre. Und das ist sicher ein Prozess, der über mehrere Legislaturperioden gehen müsste. Aber damit sollten wir anfangen. Und es gibt dazu eine Studie vom BMAS in Auftrag gegeben. Da geht es um das Zusammenspiel von den verschiedenen Leistungen. Bürgergeld und Wohngeld und auch Kinderzuschlag spielt eine Rolle. Und ich glaube, die ist wegweisend und eben auch sehr aktuell zu dem Thema, dass man wirklich mal gucken muss, wie wir zu einer einheitlichen Unterstützung kommen, so dass man nicht mehr Angst hat davor, eine Leistung in Anspruch nehmen zu müssen.
Ich habe dich jetzt so verstanden, dass es darum geht, vor allem um eine Vereinheitlichung des Sozialrechts oder der sozialen Leistungen insgesamt. Jetzt ist die Kindergrundsicherung ja durchaus auch mit so einem atmosphärischen Ziel angetreten, was hier auch ab und zu zur Sprache kam, nämlich dieses, wir wollen eben eine Leistung dezidiert für Kinder. Auch Kinder haben ein Existenzminimum oder ein Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum. Das kam jetzt bei dir noch nicht so richtig raus. Ist es was, was du vielleicht nicht so wichtig findest, oder welchen Stellenwert hat eigentlich dieses Moment von, wir weisen eine Leistung nur für Kinder aus?
Ja, also das ist sicher ein Ziel, dass man Kinder ganz direkt adressiert, so wie bei der Thematik Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich glaube aber, dass diese Leistung hier, also eine Leistung für Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen, dass ein Thema ist, was so nah verbunden ist mit den Familien, dass es wichtiger ist, diese Familienleistung, also das Bürgergeld zum Beispiel, für die ganze Familie gut zu gestalten und dann auch ausdrücklich auszuweisen, dieser Teil ist für das Kind, als zu sagen, ich mache jetzt eine Leistung, die direkt an das Kind geht, um den Preis, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter jetzt die Leistung für das Kind beantragen muss und auch eine Leistung für sich. Also der Preis ist letztlich zu hoch, weil das Kind eben nicht alleine arm ist, sondern das Kind ist arm, weil es aus einer Familie kommt, wo es wenig Geld gibt im Verhältnis zu den Bedarfen.
Mhm. Leuchtet sehr ein.
Wir sind heute gestartet in die Folge mit dem Thema Zugang zum Recht. Wir haben jetzt gehört heute im Gespräch mit dir, Franziska, es ist einiges sehr kompliziert an dieser Thematik der Kindergrundsicherung. Das betrifft die Inanspruchnahme. Aber es reicht ja irgendwie auch weiter, weil wir ja merken selbst, also für uns ist das irgendwie ein gar nicht so leicht zu greifendes Thema.
Ja, also schwierig an einer so komplexen Rechtslage, wie wir sie hier bei den Sozialleistungen haben, sind ja mehrere Aspekte. Einmal ist es eine Frage des Zugangs zum Recht, aber es ist ja darüber hinaus eine Frage auch, wie können wir Recht überhaupt auch rechtmäßig und lückenlos vollziehen? Und wir haben hier eben Verwaltungen, die häufig am Anschlag sind. Wir haben zunehmenden Fachkräftemangel in den Verwaltungen. Wir haben auch Experten und Expertinnen, die die Rechtsfragen häufig gar nicht mehr alle beantworten können. Wir können es in Podcasts nur schwierig erklären. Und wir haben eben im Ergebnis das Problem, dass der demokratische Diskurs zu der Thematik kaum noch gelingen kann, weil es eben viele Menschen gibt, die nach dem dritten, vierten, fünften Satz aussteigen, weil es zu kompliziert wird. Und wir müssen die Frage, welche Leistungen brauchen Kinder, um gleiche Chancen zu haben, diskutieren können miteinander. Insofern braucht es unbedingt eine Vereinfachung.
Vielen Dank für das Plädoyer nochmal. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit der Folge heute und mit dem Gespräch mit dir, liebe Franziska, da auch einen Beitrag leisten können, um diese doch selbst für Juristinnen komplizierte Gemengelage ein wenig zu erleuchten.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Franziska. Es war sehr spannend. Ich finde, dir ist es sehr gut gelungen, diese Dinge hier auf den Punkt zu bringen, runterzubrechen und zumindest für mich verständlich zu artikulieren. Und ich bin ja auch eher ahnungslos sozusagen in die Thematik gestartet. Also vielen Dank für deine Zeit und dieses sehr interessante Gespräch.
Ja, und herzlichen Dank an euch auch. Danke.
Feministische Fundstücke.
Dann wollen wir wie immer schließen mit unserer Rubrik mit den feministischen Fundstücken. Hier bringen wir und unsere Gäste regelmäßig spannende Entdeckungen mit. Das können Buchempfehlungen sein, das können Hinweise sein auf aktuelle rechtspolitische Entwicklungen, auf Rechtsprechung. Also es ist eine ganz bunte Rubrik, in der wir uns alles Mögliche präsentieren als feministische Fundstücke. Und es hat eine gute Tradition, dass dabei Selma und ich starten und dann unser Gast als krönenden Abschluss das mitgebrachte Fundstück präsentiert. Deswegen, Selma, was hast du denn für heute dabei?
Ja, ich habe mal, das hatten wir jetzt lange nicht als Fundstück, tatsächlich eine aktuelle rechtspolitische Entwicklung mitgebracht, weil wir uns ja häufig beschweren hier im Podcast. Und ich würde sagen, diese Folge war wieder auch ein Beispiel dafür, dass wir eher unzufrieden sind mit dem, was die Bundesregierung in gleichstellungspolitischer Hinsicht so aufs Parkett legt. Und deswegen möchte ich heute mal zwei Entwicklungen hervorheben, die unlängst sich abzeichneten, die möglicherweise wirklich Grund zur Freude sind, wenn sie denn so kommen. Das erste ist, dass unser Bundesjustizminister Buschmann zwei Eckpunktpapiere vorgelegt hat, ganz unlängst, nämlich betreffend das Familien- und Abstammungsrecht. Also eins betrifft die Modernisierung des Familienrechts und eins zu einer Reform des Abstammungsrechts. Und viel davon war auch schon angekündigt, lange im Gespräch, ist Gegenstand des Koalitionsvertrags gewesen. Man hat sich gefragt, wann kommt denn mal was? Jetzt kam zumindest dieses Eckpunktepapier. Und ich möchte da nur einen Punkt rausgreifen, der uns, glaube ich, im Deutschen Juristinnenbund besonders gefreut hat, nämlich aus dem Eckpunktepapier zur Reform des Abstammungsrechts. Da ist nämlich vorgesehen, dass es nun endlich zur Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren und verschiedengeschlechtlichen Paaren kommen soll, wenn diese nämlich ein gemeinsames Kind bekommen. Wir haben hier mehrfach schon im Podcast darüber gesprochen mit der Rechtsanwältin Lucy Chibut über das Thema, die sich da ganz stark dafür einsetzt, dass eben auch zwei Frauen, wenn sie miteinander verheiratet sind und ein Kind bekommen, beide als rechtliche Mütter eingetragen werden. Also das soll wohl so kommen und ich dachte, ist es untypisch für uns, aber das kann man doch einfach mal ganz kurz sich drüber freuen und auch anerkennen. Das zweite ist ein Kabinettsbeschluss, nämlich ein Gesetzesentwurf gegen Gehsteigbelästigung. Auch das war hier im Podcast schon Thema. Und zwar bei Gehsteigbelästigung handelt es sich ja darum, dass Frauen oder Personen, die schwanger sind, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen möchten, vor den Beratungsstellen belästigt werden von, ja, man muss sagen, militanten AbtreibungsgegnerInnen. Und dieses Verhalten soll nun eine Ordnungswidrigkeit werden, also verboten werden. Dafür ist eine Regelung im Schwangerschaftskonfliktgesetz vorgesehen. Und auch das ist ja eine lange Forderung schon vom Deutschen Juristinnenbund und hat es nun Eingang gefunden in die Politik und wird womöglich legislative Realität. Und auch darüber möchte ich mich ganz kurz mit euch freuen.
Ja, das ist doch schön, dass wir auch mal was Positives zu berichten haben, wobei wir natürlich gleichzeitig auch sagen müssen, zu den Details der Abstammungs- und Kindschaftsrechtsreform werden wir mit Sicherheit auch nochmal vom DJB etwas hören, denn es ist da ja nicht nur dieser eine Aspekt, den wir jetzt positiv hervorgehoben haben, geregelt, sondern auch noch so ein paar andere, die man, glaube ich, sich durchaus auch noch ein bisschen kritisch anschauen kann.
Na klar, das bleibt nicht aus, der kritische Blick aus unserer Perspektive, und auch uns geht natürlich dadurch die Arbeit nicht aus, das ist steht natürlich außer Frage. Dana, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe heute einen wissenschaftlichen Beitrag mitgebracht, und zwar aus der Zeitschrift Medstra. Das ist die Zeitschrift für Medizinstrafrecht.
Oha.
Und die haben in ihrer ersten Ausgabe 2024 im Prinzip ein Schwerpunktheft zur Frage der rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs und auch zu der Frage der möglichen Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche beziehungsweise der Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches dazu ein Schwerpunktheft gemacht. Und darin ist ein Beitrag, den ich herausheben möchte, von unserer Kollegin Dr. Inga Schuchmann, die hier auch im Podcast schon einmal zu Gast war. Mit ihr haben wir damals gesprochen über das Thema Paragraph 219a StGB, als es den noch gab. Das war dieses sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Mittlerweile Geschichte. Sie hat sich jetzt hier in diesem Beitrag beschäftigt mit dem Thema zum Reformbedarf bei der rechtlichen Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Eine Einordnung des Policy Papers des Deutschen Juristinnenbundes. Und genau aus dem Grund wollte ich diesen Beitrag hier nochmal empfehlen, weil sich Inga Schuchmann in diesem Beitrag also mit der Frage beschäftigt, einmal, wie ist derzeit die Rechtslage? Da zeigt sie auf, dass die rechtsdogmatisch widersprüchlich ist und daneben auch vor allen Dingen das reproduktive Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Personen außer Acht lässt, das nicht hinreichend berücksichtigt. Und zum anderen geht sie eben auch auf den Vorschlag des DJB ein. Der DJB hat ja ein Vorschlagspapier vorgelegt, mit dem wir uns sehr intensiv Gedanken gemacht haben, wie es möglich wäre, den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu regeln, was eben nicht bedeuten würde, dass man ihn gar nicht regelt, sondern man würde ihn unter anderem im Sozialrecht und auch in anderen Bereichen schon mit Vorschriften flankieren. Und ich finde, dieser Beitrag ist jetzt nochmal ganz aktuell und bringt nochmal diese ganze Rechtslage, rechtspolitisch, aber auch rechtsdogmatisch, ganz hervorragend auf den Punkt. Und deswegen werden wir euch auch diesen Beitrag hier verlinken.
Ja, immer eine Freude, von Inga Schuchmann zu lesen. Und natürlich auch die Empfehlung, auch über dieses Thema, über die Neuregelung von Paragraph 218, also den Schwangerschaftsabbruch, haben wir hier auch im Podcast schon gesprochen und empfehlen an der Stelle die Folge nochmal, wer sich dafür interessiert. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu unserem Gast, zum krönenden Abschluss. Franziska, was ist dein Fundstück?
Ich habe mich viel mit Sozialrecht beschäftigt und ursprünglich ja mal mit Steuerrecht beschäftigt und dann beschlossen, wir müssen uns unbedingt wieder mit Steuern beschäftigen, und zwar nicht nur mit Fragen wie dem Ehegattensplitting, wo eine Änderung immer noch überfällig ist, sondern auch mit der Frage, wie kommen wir insgesamt zu höheren Steuern? Und bin da gestoßen auf das Netzwerk für Steuergerechtigkeit, was sich mit Steuerpolitik eingehend beschäftigt und auch mit den Steuerprivilegien eingehend beschäftigt. Und habe jetzt gedacht, ich bringe mal mit die Studie von Julia Jirmann zu Steuerprivilegien bei Erbschaften und Schenkungen, in der ich zum ersten Mal den Begriff gefunden habe, Gender Gift Gap. Also einen großen Gap bei Geschenken und Erbschaften. Und da kann man unter anderem, auch sonst ist da viel Interessantes zu Steuerprivilegien drin, kann man unter anderem nachlesen, dass bei Schenkungen und Erbschaften ab 50.000 Euro je höher die Erbschaften und Schenkungen werden, desto geringer der Frauenanteil wird. Also das heißt, in dem Moment, wo angefangen wird zu steuern, wem gebe ich denn das große Stück, wem gebe ich das Unternehmen, wem gebe ich das und das, dort werden Männer ganz überproportional dann bedacht. Und das fand ich ein ganz interessantes Phänomen, dass uns diese Genderfrage eben in jedem Thema betrifft und kann das nur empfehlen.
Ja, sehr spannendes Fundstück. Ich denke auch, dass die ein oder andere steuerrechtliche Folge hier auch noch aufgenommen werden will. Und wir würden uns da natürlich spätestens freuen, Franziska, wenn wir uns dann wiedersehen und austauschen können. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du hier warst heute. Und ja, wir begleiten, denke ich, einfach weiter kritisch und aufmerksam, wie es jetzt weitergeht mit der sogenannten, möchte man sagen, Kindergrundsicherung.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.